Der Psalm, der uns heute gegeben ist, ist der Psalm 14. Naja, die Überschrift ist für den Chorleiter von David. Wie ich den gelesen habe, habe ich gedacht, oha. Aber es steht hier, ich kann es nicht ändern, ich will es auch nicht ändern. Dumme Menschen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln abscheulich und verkehrt, es ist niemand da, der etwas Gutes tut. Doch der Herr schaut vom Himmel herab und prüft die Menschenkinder. Er möchte sehen, ob jemand da ist, der den Verstand hat und nach Gott fragt. Doch sie sind alle von Gott abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es ist niemand da, der etwas Gutes tut, auch nicht ein einziger. Haben denn die Übeltäter kein Einsehen? Sie fressen mein Volk, wie man Brot verschlingt, aber zum Herrn rufen sie nicht. Auf der Stelle soll sie einen Schrecken packen, denn Gott ist bei denen, die gerecht sind. Was ihr auch gegen die Armen plant, ihr werdet damit scheitern, denn der Herr ist seine Zuflucht. Wer wird zum Zion kommen und Israel die Befreiung bringen? Wenn der Herr das Schicksal seines Volkes zum Guten wendet, wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Wir beten. Herr, du weißt, wie es in unseren Herzen und in der Welt aussieht. Schenke, dass wir neu lernen, nach dir zu fragen und nach dem, was du von uns willst. Denn nur von dir kommt Rettung und Hilfe. Herr, lass dein Erbarmen über uns nicht untergehen, sondern sei alle Morgen neu da und hilf uns nach deiner großen Güte und Barmherzigkeit. Amen. Jetzt kommt die zweite Überraschung heute Morgen. Derjenige, der das Thema festgelegt hat, war ich. Also das Thema, aber nicht den Text. Der Text ist das, was in der Losung steht als Predigtext für heute. Wollen wir gerade mal gucken. Wo habe ich das? Ach, da ist Benediktin. So, ja. Ich weiß nicht, wer das heute Morgen schon gelesen hat. Dem einen oder anderen könnte das natürlich... Aber nichtsdestotrotz, ich lese, was hier steht. Jesaja Kapitel 2, da schreibt Jesaja: In einer Vision sah Jesaja, der Sohn des Amos, wie es Juda und Jerusalem gehen wird. Es werden Tage kommen, da steht der Berg mit dem Haus des Herrn felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden alle Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen: Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege lehren, dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn von Zion her kommt die Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er sorgt für Recht unter den Völkern, er schlichtet Streit zwischen mächtigen Staaten. Dann werden sie Flugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das ein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns schon jetzt im Licht des Herrn leben. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie das so passt, wenn man das so liest, wie es heute so zugeht. Oder wie es gerade eben nicht passt. Also fangen wir mal von vorne an. Zum einen steht hier jetzt, Jesaja hat eine Vision von Gott. Schon wieder einer mit einer Vision. Könnte man meinen. Ja? Aber Gott versucht dem Volk in seiner Situation durch den Propheten Jesaja ein Bild, eine Hoffnung für die Zukunft zu geben. Deswegen eine Vision, eine Vorstellung, wie es in Zukunft mal sein wird. Weil das, was wir hier lesen, ist ja genau das Gegenteil von dem, wie es heute ist. Heute will keiner nach Jerusalem, nach Zion. Im Gegenteil, machen wir einen Bogen drum. Man könnte ja von einer Rakete oder von einer Bombe oder wie auch immer getroffen werden. Keiner guckt nach Jerusalem, weil es hoch erhaben ist, sondern weil vieles nah in Israel, in Gaza, in Schutt und Asche liegt. Keiner guckt mehr nach Jerusalem, weil es da was Besonderes gibt, sondern weil es da besonders grausam ist. Also das genaue Gegenteil von dem, was hier steht. Das hat mich betroffen gemacht, weil das ist ja eine Vision, die wirklich außerhalb jeder Vorstellung liegt. Es gibt viele hohe Berge auf dieser Welt, die höher sind wie der Hügel da in Jerusalem. Ich weiß nicht, wer schon mal da war, oben auf der Plateau, wo die Al-Aqsa-Moschee steht, am Felsendom. Ja, man kann schön von der Mauer runtergucken auf die Altstadt, aber dann, oder ein bisschen weiter auch, aber das ist auch schon fertig. Und überall ist Militär zugegen. Überall wird mit Waffengewalt für Frieden irgendwie gesorgt, dass es einigermaßen ruhig bleibt. Mit Waffengewalt wird heute dafür gesorgt, dass Unfrieden, Chaos, Tod und Leid über weite Teile der Menschheit kommen. Egal, ob das im Gazastreifen, in der Ukraine, in Afrika oder sonst wo auf der Welt ist. Von Kriegsmüdigkeit sprechen vielleicht einzelne Personen, aber die Herrscher dieser Welt, die haben nichts Besseres vor. Es gibt wirklich viele andere große Probleme, die gelöst werden müssen, aber mit Sicherheit nicht mit bewaffneten Auseinandersetzungen. Jesaja schreibt hier, es werden Tage kommen, da steht der Berg mit dem Haus felsenfest. Felsenfest. Da gibt es kein Hin und Her mehr, kein Gewackel. Das ist so. Das steht felsenfest. Weil Gott selbst dieser Fels ist. Weil Jesus der Fels ist, auf dem das gegründet ist. Und es wird die Zeit kommen, da wird es wichtig sein, nach Jerusalem zu blicken, sagt der Jesaja hier, sagt, zeigt ihm Gott, weil da was Zentrales ist, weil die Völker, die Menschen dieser Welt begriffen haben, dass von dort aus Dinge geschehen, die das Leben auf dieser Welt besser machen, die uns lehren, wie wir unser Leben so leben, dass es wirklich gelingt. Gott selbst, und das finde ich interessant, sein Wort. Und für im Neuen Testament heißt ja, ist ja dieses verbindende Wort, sein Wort ward Fleisch und wohnt unter uns. Jesus ist das Wort. Das heißt, wir merken hier, dass das Alte Testament oft, oder auch die Bibel insgesamt, in zwei Ebenen agiert. Das einmal ist die physische hier, also das, was wir erleben mit Krieg und allem und Worte, die wir hören. Und zum anderen ist aber auch noch eine geistliche Ebene drüber gelegt. Wenn hier das Wort, was von Zion ausgeht, wissen wir, Jesus ist auf Golgatha gekreuzigt worden und ist von da aus, ist die Botschaft in die Welt gegangen. Der Jesaja sagt das von Zion aus, von diesem Berg, von Jerusalem aus, da wird die Welt Weisung erwarten. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen heute auch auf Weisung warten. Wie gelingt denn endlich unser Leben? Wer sagt uns denn, wie es gut werden kann? Wir kriegen auch viele Ansätze mit, wo man meint, na, das könnte ja klappen, aber dann merken wir, irgendwo ist da doch ein Hasenfuß immer dran, so ein Pferdefuß so hinterher. Wir können da nehmen, was wir wollen. Menschliche Anstrengung ist in letzter Konsequenz zum Scheitern verurteilt. Und Jesaja sagt das, oder beziehungsweise Gott sagt, Jesaja sagt den Leuten, dass nur ich der Garant für euer Bestehen bin, für das Gelingen eures Lebens. Und das ist die Botschaft, die die Israeliten damals gebraucht haben. Gott ist der Garant für euer Leben und für euer Überleben. Und das gilt damals wie heute. Ob uns das passt oder nicht. Wie komme ich auf den rechten Weg? Indem ich nach Gott frage. Und Gott wird nicht nur den rechten Weg zeigen, sondern er wird Recht sprechen und Recht üben unter den Völkern. Er wird richten und für Gerechtigkeit sorgen. Und er ist der Einzige, der nachhaltig den Streit, das Zerwürfnis zwischen den Völkern in Ordnung bringt. Sagt Jesaja. Also alle menschlichen Bestrebungen sind hinfällig. Allein Gott ist derjenige, der Streit, Zerwürfnis, Krieg nachhaltig beenden kann. Der Streit wirklich schlichtet, dass er vorbei ist. Und dann kommt hier drin ja so ein Vers. Mir war gar nicht bewusst, dass er jetzt hier steht. Ich wusste schon, dass er wahrscheinlich aus der Bibel ist, aber ich wusste gar nicht, dass dieser Vers hier an der Stelle steht. Dieser tolle Spruch, da werden sie Schwerter zu Pflugscharen und Speere zu Winzermessern machen, also Schwerter zu Pflugscharen. Jawohl, das ist der Slogan der Friedensbewegung. Hat nicht so richtig geklappt. Wir bauen heute keine Pflugscharen, sondern wir bauen wieder mehr Schwerter. Wer heißt das so schön, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Dazu vielleicht später noch ein oder anderer Takt mehr. Aber der Vers steht hier drin. Schwerter zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern. Also aus dem destruktiven Gerät wird ein Gerät, wo man produktiv mitarbeiten kann. Pflug, Winzermesser. Aber das passiert denn einfach so, sondern wir haben es ja gelesen. Er sorgt für Recht unter den Völkern, er schlichtet Streit zwischen mächtigen Staaten. Dann werden sie Schwerter zum Pflugscharen machen. Also wenn Gott den Streit schlichtet, wenn Gott für Frieden sorgt, dann nicht, wenn Menschen irgendwas verpacken. Nein, Gott ist derjenige, der hier am Handel ist. Und nur durch Gottes Handeln wird letzten Endes echter Friede entstehen. Nun müssen wir hier mal einen kleinen so einen Sidekick machen. Schwerter haben in der Bibel und auch bei uns, heute vielleicht in anderer Form, immer eine wichtige Bedeutung. Das Schwert, die Römer hatten ein ganz berüchtigtes Schwert, das Clavius, dieses Kurzschwert, so, hinter dem Schild und zwischen dem Schild so durch. Das ohne dem eigenen Leut oder sich selber zu verletzen, das war berüchtigt, dieses Clavius, dieses Kurzschwert. Die Ritter hatten dann Langschwerter, Bihänder mit zwei Händen. Schwerter gab es zu allen Zeiten. Erst waren es Knüppel aus Holz, dann Speere mit Steinspitzen, dann aus Bronze gegossen und letzten Endes aus Eisen geschmiedet. Und die Völker damals, ob das Wikinger waren oder Römer oder so, die hatten eine große Fertigkeit, diese Schwerter so herzustellen, dass sie wirklich haltbar waren. Diese Schwerter waren damals so Alltagsgegenstände. wir erfahren das daraus, Jesus hat ja kurz bevor es nach Gethsemane ging, war ja auch die Rede so, sagte, also Leute, ab jetzt wird es anders. Ich habe euch ohne alles losgeht, aber jetzt, wer Geld hat, die Börse mit einstecken und wer kein Schwert hat, soll seinen Mantel verkaufen und soll sich ein Schwert einkaufen dafür, jetzt wird es anders. Hat Jesus gesagt. Und dann haben die auf einmal die Jünger, war aber anscheinend, weil sie es dabei hatten, haben die zwei Schwerter davor, ja, und das sagt Jesus, lass gut sein. Anscheinend haben die Jünger an der Stelle irgendwas nicht so richtig begriffen. Aber Tatsache ist, das Schwert war ein wichtiges Utensil, was quasi auch im Alltag Gebrauch hatte. Wenn du so ein Ding dabei hast, kann man irgendwo mal, wo Donner im Weg waren, kann man mal schnell runterhauen oder mal sich eine Weintraube oben abschlagen oder mal ein paar Äpfel runterhauen. Also das war ja damals, oder auch wenn einer kam, wollte er was, wenn der schon ein Schwert gesehen hat, hat er einen Bogen gemacht. Also das war Alltagsgegenstand so fast. Das Schwert hatte seine Berechtigung. Wisst ihr, wo es noch eine Berechtigung hatte? Fand ich eine ganz tolle Stelle, fand ich frappierend. Ich glaube, Markus hat da schon mal drüber, Nehemia, die Stadt, wie sie die Mauer, wie sie Jerusalem neu aufbauen, wurden sie ja angegriffen. Und letzten Endes haben die mit der einen Hand, so steht es da, mit der einen Hand gemauert, in der anderen Seite hatten sie das Schwert. Also das Schwert hatte und hat seine Berechtigung. Man muss sich ja mit irgendwas verteidigen. Schwerter zu Flugscharen ist natürlich das Schönere, das Bessere. Aber das ist schwierig. Natürlich hat in der Bibel dieses Wort Schwert noch eine zweite, eine andere, eine wichtigere Bedeutung. Ich habe da mal ein paar Verse aufgeschrieben, aber ich werde die nur so ungefähr zitieren. Wer das haben will, kann gerne bei mir mal gucken. Das Wort Gottes wird ja auch oft mit dem Schwert verglichen. Also, jetzt muss man ein bisschen denken, Jesus als das Wort ward Fleisch, ist ein Schwert. Jesus ist ein zweischneidiges Schwert, was mich durchdringt, Leib und Seele, bis mein tiefstes Inneres offenbar wird. Jesus, das Wort, ist das Schwert, was ich führen darf. Was ich im Namen Gottes mit Hilfe des Heiligen Geistes führen darf. Dieses Wort, was uns gegeben ist. Und es wäre dramatisch, wenn wir uns dieses Schwert verkürzen, verstumpfen, verunglimpfen lassen würden. Das Wort Gottes ist das Zentrale im Leben eines Christen. Hier gibt es Wegweisung. Das ist unser Berg Zion, den wir heute zur Verfügung haben. Es wird noch anders, noch besser werden, wo Gott selber zu uns redet. Aber Gott redet durch sein Wort zu uns. Deswegen hat wahrscheinlich Paulus gesagt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Also das Schwert muss da sein, weil es offenlegt, wie ich bin, wie du bist, wie unsere Welt zueinander ist. Es ist eine scharfe Waffe, die mit Vorsicht einzusetzen ist. Es gilt nicht einfach wüst drauf einzuschlagen. Es geht nicht darum, Wunden zu schlagen, sondern offen zu legen und zu heilen. Wie ein Chirurg ein Skalpell an der richtigen Stelle ansetzt, um Geschwüre rauszuschneiden, Verletzungen freizulegen und zu heilen und wiederherzustellen. Das ist ganz wichtig. Man kann mit einem Schwert viel kaputt machen. Deswegen habe ich gesagt, der Geist Gottes ist derjenige, der uns dieses Schwert führt und sonst nichts. Nicht meine eigenen Gedanken und Vorstellungen, Gottes Geist ist der, der dieses Schwert führt. Und der ist derjenige, der auch letzten Endes die Vision, von der Jesaja spricht, zum Ende bringt, zum Erblühen bringt, dahin bringt, dass sie funktioniert. Dass wir darauf vertrauen und warten dürfen. Ich selber kann nur sagen, ich bin jetzt ein bisschen über 60 Jahre alt, manche Dinge habe ich erst in den letzten 5 bis 10 Jahren aus der Bibel so richtig begriffen, obwohl ich schon quasi damit groß geworden bin. Von daher kann man sagen, nicht nachlassen, weiter dranbleiben. Das ist wichtig. So wie Gott an mir dranbleibt, so wie Jesus an mir arbeitet, so darf ich auch am Wort arbeiten und miteinander übers Wort im Gespräch kommen, dass wir erkennen, was die Vision ist, wo es hingeht. Die Vision ist eine ganz klare: Gott will Frieden. Aber nur er kann Frieden schaffen. Es wäre natürlich an der Stelle so ein bisschen blöd, wenn sie dann aufhören täte. Schwerter zu Flugscharen. Natürlich ist der Nachsatz ja klar: Dann wird kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Also, wo kein Schwert, da brauche ich auch keinen Krieg mehr führen, da brauche ich keinen mehr daran auszubilden, da habe ich Kräfte frei. Da habe ich Zeit frei, die ich im Moment anders verbringen kann. Da habe ich Ressourcen frei. Die brauche ich ja nicht mehr, um Waffen herzustellen. Also die Befriedung durch Gott schafft Ressourcen, die frei werden, schafft Freiräume. Das ist auch an dieser Stelle ein ganz wichtiger Aspekt, der so untergeht. Aber man muss ja immer die zwei Seiten der Medaille sehen. Wenn ich kein Schwert mehr brauche und mache einen Flugscharen draus, dann brauche ich auch keinen mehr, der am Schwert ausgebildet wird. Was aber nicht für das Wort, das Schwert, was wir haben, gilt, da gilt es dran zu bleiben, am Wort Gottes. Dass wir neu und immer wieder lernen, es richtig für uns und für unsere Mitgeschwister, für unsere Mitmenschen einzusetzen. Und da sollen eben die Ressourcen reinfließen, wenn ich mich nicht mehr um Krieg Gedanken machen muss, sondern dann kann ich mich darum Gedanken machen, wie kriege ich das Wort Gottes unter die Leute. Wie begegne ich Menschen? Und ich bin mal gespannt, wenn wir im Herbst Abende haben werden, wo Menschen mit uns durchgehen werden, wie wir das geschickt machen können, wenn wir mit anderen Menschen im Gespräch sind. Wie wir dieses Wort heilvoll und nicht unheilvoll einsetzen. Aber natürlich sind wir hier noch nicht am Ende. Ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Und jetzt kommt ein Satz, der mich im Grunde genommen hoffnungsvoll stimmen lässt. Da steht nämlich dann in Vers 5, auf ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns schon jetzt im Licht des Herrn leben. Ich bin kein Nachkomme Jakobs, oder? Also ich wüsste es nicht. Wenn es da nicht eine Stelle im Römerbrief geben, Kapitel 11, ist das, glaube ich, oder 10, ich will mal gucken, 11. Da schreibt nämlich Paulus, Gott hat aus diesem Olivenbaum des Volkes Gottes Äste ausgerissen, die nichts waren, und hat dafür mich, also die Gemeinde Jesu Christi, in diesen Baum eingepflanzt, eingepfropft. Ich könnte das mal nachlesen, was Paulus da gedanklich entwickelt. Es wäre zu weit, hier darauf einzugehen. Aber damit bin ich doch jetzt doch Nachkomme Jakobs, weil ich in diesen Baum eingepflanzt bin, gehöre ich mit dazu. Also gilt mir diese Zusage hier. Aber diese Zusage gilt ja sowieso schon, weil Jesus das ja genau gesagt hat. Wir sollen ja jetzt schon, Paulus schreibt das auch, was an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Also ich darf mich heute schon als Friedensstifter betätigen, indem ich Frieden suche, indem ich Frieden halte mit mir selber, mit meinem Schöpfer, mit meinem Nächsten. Das ist die Aufgabe, die jeden Tag vor mir liegt. Und das macht dieses alte Wort, diese alte Vision auf einmal ganz lebendig und bringt sie mitten in meinen Alltag. Den Frieden, den Gott schenkt, den er mir schenkt, nach innen, den kann ich nach außen tragen. Das ist die eigentliche Botschaft. Da brauche ich kein Schwert. Doch, Entschuldigung. Ich brauche doch dieses Schwert. Dieses gute Wort brauche ich. Aber ich wiederhole das nochmal, weil ich es sehr wichtig finde. Es muss sinnvoll und richtig eingesetzt werden. Weil das Schwert ist scharf, zweischneidig. Gottes Wort offenbart unser Denken und Trachten bis ins innerste Mark. Und daran wird klar, ob ich Frieden habe und Frieden halten kann. Im Bewusstsein darauf, dass dieser Frieden nicht aus mir kommt, sondern aus Gott, dass sein Geist mir diesen Frieden vermittelt, diesen Frieden schenkt, den ich dann weitergeben darf. Das ist die Botschaft für den heutigen Sonntag. Man glaubt nicht, dass man diesen Text so aufnimmt, aber für mich ist das irgendwo klar geworden. Die Vision, die Jesaja geschildert kommt, liegt noch in weiter Ferne, weil wir haben Krieg allen halben, aller Wegen. Und Krieg nicht nur in der Ukraine, im Gazastreifen und sonst wo auf der Welt, sondern Krieg in den Familien, in den Gemeinden, in der Gesellschaft sowieso. Und wenn wir als christusgläubige Menschen ein bisschen Frieden stiften könnten, dann wäre die Welt ein angenehmerer Ort. Oft werden wir dazu verleitet, Unfrieden zu machen, weil wir in unseren eigenen Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten gestört sind oder andere Vorstellungen haben. Wir dürfen uns zurücknehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Warum? Ich komme zum Schluss. Ich lese Römer 11. Einfach um zu unterstreichen, dass Gott es ist, von dem alles kommt, zu dem alles hin will. Paulus schreibt: Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater? Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er es von ihm zurückfordern könnte? Denn alles hat in ihm seinen Ursprung, durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel. Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. Amen. Das wünsche ich, dass wir es neu begreifen, dass Gott ist derjenige ist, zu dem alles hin will, von dem alles kommt und dass wir in unserem menschlichen Denken nicht auch nur annähernd begreifen können, wer Gott ist, wie Gott ist und was er kann und welche Möglichkeiten er hat. Er lässt uns immer wieder ein bisschen reinschauen. Aber von Gott dürfen und können wir alles erwarten, weil er der Herr der Herrlichkeit ist. Er regiert, nicht Menschen, die so gerne sich da im Regieren versuchen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass uns dein Wort so vortrefflich unterrichtet, dass dein Wort uns zu Herzen geht, dass dein Wort uns durchschaut, dass wir offenbar werden vor dir. Herr, wir danken dir, dass wir das voneinander wissen dürfen, dass du jeden bis ins Tiefste kennst und dass das Höchste ist, wenn wir Frieden haben. Frieden kommt dadurch, dass du für uns am Kreuz gestorben ist, dass du vergeben hast, damit auch wir vergeben können. Darum wollen wir dich bitten. Herr, segne uns diesen Sonntag, segne überall da, wo dein Wort heute verkündigt wird, dass es Menschen zu Herzen geht und Menschen erkennen, dass nur von dir wirklich Weisung und Richtung kommt. Dass du derjenige bist, der alles in allem ist, trägt und erhält. Wir danken dir für deine Gnade und Barmherzigkeit. Amen.